Name ist Irene Kurka und ich heiße dich ganz, ganz, ganz herzlich auf meinem Podcast Neue Musik Leben. Willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Stilrichtungen. Ich singe Mittelalter und tatsächlich sehr viel zeitgenössische und experimentelle Musik, auch Musiktheater, Performance, Improvisation. Und wenn du gern mehr über mich erfahren möchtest, schau doch bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest oder auch im Voraus wissen möchtest, welche Termine so kommen, was ich alles so mache, und das ist mittlerweile sehr umfangreich, lade ich dich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast spreche ich vorrangig um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen, und ich möchte dir die Menschen aus dieser Musikwelt näher bringen. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, und ich möchte wie immer Danke, Danke, Danke sagen. Für alles, was ihr mir entgegenbringt, was ihr mir spiegelt, was ihr mir schreibt, wie ihr auf mich zukommt, wenn ich euch auch in live begegnen darf. Und das erfüllt mich immer wirklich ungemein, denn wie ihr wisst, mache ich diesen Podcast weitestgehend, ja, ist mal ehrenamtlich, einfach weil ich möchte. Und deswegen bedeutet es mir so viel, dass ich wirklich sehr viele von euch erreiche. Und ja, deswegen schaut auch gerne, was ich mache oder welche Angebote ich habe. Vielleicht können wir auch an der einen oder anderen Stelle in Kontakt miteinander treten. Ich freue mich, dass ich mittlerweile mit Saskia Worf in Q3 gelandet bin. Ja, dann bleibt nur noch Q4. Und wir haben das, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, ja, wunderbar erfüllt. Es macht uns große Freude und wir merken auch, dass ihr das sehr schätzt, wenn Saskia Worf, Flötistin, Dozentin, Yogalehrerin, Manage Musik, also ganz viel, checkt sie einfach aus, wenn ihr es nicht schon getan habt. Sie war auch bei mir schon im Interview. Da erfahrt ihr auch mehr über sie oder eben in unseren Quartalsgesprächen, wo wir uns Themen widmen, wo wir glauben, dass die für euch eine Relevanz haben, oder das zeigt ihr uns ja auch, indem ihr die Sachen anhört oder auch schreibt. Und ich finde das ganz großartig, dass Saskia und ich so, ja, unsere Kräfte bündeln. Und wir merken auch selber, wenn wir miteinander reden oder wenn ihr uns Feedback gebt, dass das für euch auch eine, ja, spannende Kombi ist, weil wir ja verschiedene Generationen sind, auch an der einen oder anderen Stelle, wie es natürlich üblich ist, auch einen unterschiedlichen Background haben. Aber gerade die Kombination von dem, was wir dann zusammentragen oder wie wir ein Thema beleuchten, dass ihr das sehr viel mitnimmt, und das freut uns super, super, super. Wir haben uns tatsächlich entschlossen, nach der letzten gemeinsamen Geldfolge nochmal in das Thema einzutauchen, vielleicht noch ein bisschen praktischer oder noch mehr bezogen auf Preisgestaltung, Verhandlungen oder vielleicht auch manches noch, sagen wir mal, musikerspezifischer. Hier also Q3 für euch mit Saskia Worf und mir.
Hallo, liebe Saskia. Hier sitzen wir zum dritten Mal. Q3.
Yes. Yes, yes, yes. Hallo, Irene. Ich freue mich mega aufs Gespräch.
Ich auch. Genau, es gibt es ja immer in Audio, so ganz klassisch, wie wir das ja sonst auch machen mit unserem Podcast. Aber das Besondere an unseren Quartalsgesprächen ist ja auch, dass ihr uns anschauen könnt.
Auf YouTube, ja, unbedingt. Also wenn ihr jetzt im Podcast gerade seid und ihr wollt uns unbedingt zugucken, dann wechselt zu YouTube. Wir packen immer den Code, den Link in die Shownotes, und dann könnt ihr uns auch sehen, während wir reden. Das ist auch, genau, sind ja auch zwei sehr schöne Frauen, ne, die man sich so angucken kann.
Genau, wir sind jetzt so mitten im Jahr auch, ne, Juni, und die Folge kommt dann zwar im Juli raus, und das passt vielleicht auch so zum Thema, weil man ja auch so ein bisschen Revue passieren lassen kann, wo stehe ich, was hat sich dieses Jahr so ergeben, was kommt noch, und wir sprechen ja nochmal über das schöne Thema Geld, diesmal auch noch mehr in Bezug auf, ja, wie lege ich überhaupt Preise fest und Verhandlungen. Und wie gesagt, man kann ja auch immer mal nachjustieren. Das habe ich ja in diesem Jahr tatsächlich auch gemacht. Und da waren wir ja auch im Austausch. Bei mir war tatsächlich der Auslöser, also wir haben ja beide, aber wir werden vielleicht durch alle Bereiche ein bisschen sprechen und vielleicht springen wir auch so ein bisschen hin und her. Aber ich denke, es wird trotzdem viel für euch dabei sein. Wir haben ja beide verschiedene Standbeine. Ne, wir unterrichten, du bist auch noch an der Hochschule, du machst Yoga. Ich singe vor allem, ich gebe aber auch Gesangsunterricht, ich mache Mentoring, ich mache diese Best-Move-Workshops. Und das kann auch sein, dass man sich auch je nach Bereich vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich positioniert, auch was jetzt das Finanzielle betrifft. Was bei mir dieses Jahr eben passiert ist, ist, es gab dann, glaube ich, vom Deutschen Musikrat mal wieder eine Empfehlung für die Honorare für Musiklehrer, Lehrerinnen. Und ich dachte eigentlich immer, ich habe einen ganz guten Preis und habe dann festgestellt, dass sogar laut dieser Empfehlung, ja, da noch was geht. Dann haben wir uns ja auch ausgetauscht und habe festgestellt, du hast dich da schon deutlich besser positioniert. Auch das ist immer interessant, weil auch das hat was mit mir gemacht. So, wow, die nimmt ja mehr als ich. Und dann habe ich aber sehr schnell, du hast es ja mitbekommen, habe ich meinen GesangsschülerInnen auch diese Nachricht geschickt und habe bei einigen auch Vorschläge gemacht, also auch je nachdem, wie lange die bei mir sind. Und manche nehmen ja wirklich jede Woche eine Stunde. Das kann ich dann manchmal auch etwas anders handhaben, als wenn jemand, sage ich, einmal im Monat kommt. Und es sind auch alle drauf eingestiegen. Also es gab gar keinen Widerspruch oder irgendeine Diskussion. Es gab sogar Schüler, die von sich aus mehr zahlen wollten und gesagt haben, dein Unterricht ist unbezahlbar. Und ich glaube, da ist schon ganz viel drinnen, ne? Dieses, wenn man mal, na, also wo fangen wir an? Wie berechne ich den Preis? Wie geht es mir, wenn ich ihn erhöhe? Und das berührt ja so viele Themen, aber ich gebe dir einfach mal erstmal den Raum, was du dazu sagen möchtest.
Ja, erstmal danke fürs Teilen, weil das ist natürlich, ja, ich habe, glaube ich, bei der letzten Folge schon mal gesagt, dieses Thema über Geld spricht man nicht, ist immer noch sehr tief in uns verankert. Nicht nur in Frauen, wir haben da ja auch über das Thema Frauen und Geld gesprochen, sondern auch bei Männern. Und ich habe jetzt gerade letztes Wochenende und die Woche, 2 Wochen davor, jeweils das Thema Selbstständigkeitsworkshop an einmal Hochschule Essen und jetzt Hochschule Düsseldorf, also da, wo ich auch angestellt bin, gegeben. Und natürlich kommen wir dann zu dem Thema Preise. Natürlich kommen wir dann zu dem Thema, was kann ich denn überhaupt nehmen? Und was ist denn normal oder was ist denn realistisch? Und das Ding ist, es gibt halt nicht die eine Antwort. Das ist erstmal schon mal der Punkt. Die Empfehlungen, die jetzt vom Deutschen Musikrat gekommen sind, oder ich zum Beispiel nehme immer die Empfehlungen vom Deutschen Tonkünstlerverband, da gibt es sowohl von Baden-Württemberg als auch von Bayern Papiere, die ich sehr gerne auch nutze, wenn ich dann zum Beispiel für Sachen angefragt werde und ich dann einfach dieses Papier mit in die E-Mail setze und sage, ich beziehe mich hier auf die Empfehlungen des Deutschen Tonkünstlerverbandes. Es ist eine völlig andere Kiste, wenn so ein Veranstalter oder ein Kunde, eine Kundin, je nachdem, Schülerin, Schüler, dann liest, ah, da hat sich ein Interessensverband mal Gedanken gemacht, was sind eigentlich faire Honorare im pädagogischen Bereich, im künstlerischen Bereich. Das ist erstmal schon mal so eine Sache. Der andere Punkt ist, ich habe ja schon öfter über das Thema auf Social Media gesprochen und ich habe da das, was du jetzt auch gerade betont hast, natürlich auch andere Reaktionen bekommen aus den eigenen Reihen. Weil dann nämlich ganz schnell da Selbstwertthemen angehen und auch dieses vielleicht so ein bisschen ertappt sein, dass man sich damit vielleicht noch nicht beschäftigt hat. Hey, wenn ihr jetzt hier zuhört und ihr habt euch noch nicht mit dem Thema beschäftigt, ist nicht schlimm. Könnt ihr immer noch machen. Ihr könnt jederzeit eure Preise anpassen in der Selbstständigkeit. It's your decision. Ist deine Verantwortung. Ist niemand anderes ist dafür verantwortlich. Aber ich bekam dann so Nachrichten und Kommentare in die Richtung, ob ich denn jetzt nur reiche Leute unterrichten wollen würde, weil das wäre ja alles komplett, also das wären ja Preise, das wäre ja unrealistisch. Und der Witz war, ich habe in diesem Video nicht mal darüber gesprochen, was ich nehme, sondern ich habe nur die Empfehlungen vom Deutschen Tonkünstlerverband geteilt. Das heißt, oder vom Deutschen Musikrat jetzt. Sind, glaube ich, ein bisschen drunter, aber ist egal. Ich habe nur Zahlen gedroppt, die sich Interessensverbände überlegt haben. Und das hat innerhalb der Community bei mir schon einen riesen Aufschrei gegeben. Das sei ja komplett unrealistisch. Und da habe ich gemerkt, okay, also das eine ist natürlich, sich auf Empfehlungen zu beziehen. Das andere ist, sich die Frage zu stellen, was will ich denn eigentlich verdienen? Wie viel will ich denn arbeiten? Ich kenne auch Leute, die unterrichten 30 Privatschüler die Woche und können trotzdem nicht ihre Miete bezahlen. Da, wo ich da sitze und denke, was zur Hölle? Naja, wenn ich für 15 € die halbe Stunde unterrichte und das noch versteuern muss, viel Spaß. Das heißt, es ist nicht nur einfach, sich auf eine Empfehlung zu beziehen. Das hast du ja auch nicht gemacht, sondern du hast ja dann nochmal geguckt, okay, was fühlt sich stimmig an? Wie mache ich das vielleicht bei Person A? Was mache ich bei Person B? Das ist ja nicht einfach ein Universalkonzept. Also das ist ja nicht einfach, wir machen eine Preisliste und damit hat sich's, sondern das ist ja fluide an der Stelle. Und das ist eigentlich gut, dass das fluide ist.
Genau, also ne, man kann sich da natürlich auch was ausrechnen, wie du sagst, oder auch überlegen, ne, wo stehe ich. Und ich glaube, ich war tatsächlich immer in allen Bereichen auch jemand, aber das ist auch eine Typsache. Ich wollte nie die Billigste sein. Also ich habe dann immer, wenn ich irgendwie gemerkt habe, war ich fast nie, habe ich immer hochgeregelt, weil sich das für mich absolut nicht richtig anfühlt. Aber es ist natürlich auch so, dass wir vielleicht auch manchmal in ein höheres Honorar, egal jetzt in welchem Bereich, auch reinwachsen müssen, dass sich das vielleicht auch erstmal komisch anfühlt. Ich habe mich auch letztes Jahr ertappt, das ist jetzt eher jetzt, was mich als Sängerin mehr betrifft. Da hatte ich ein sehr großes Projekt, das war auch ein szenisches Projekt und habe ein sehr gutes Honorar bekommen. Vielleicht auch das höchste, was ich bislang so bekommen habe. Und habe dann auch gemerkt, ich meine, es war ein riesen Wachstumsding. Ich habe alles genommen und dieses Stück wird jetzt auch weiter aufgeführt. Aber ich habe im Vorfeld gemerkt, und da war ich dann auch froh, dass ich all meine Tools hatte, sonst wäre ich vielleicht an dem Aufführungstag gecrashed, wo jetzt auch die Probenbedingungen, auch weil es ein Festival auch nicht ganz ideal waren, dass ich mir dann diesen Druck gemacht habe. Das habe ich manchmal auch gemerkt. Boah, jetzt kriegst du da richtig viel Geld. Also musst du richtig gut sein. Ne? Und das dann auch abzulegen, ne? Ich bin immer gut, ich gebe immer mein Bestes, aber das auch abzukoppeln, egal, ne, ob das jetzt genauso mache ich es auch nicht, wenn jetzt etwas vielleicht nicht so gut bezahlt ist oder ich habe jetzt am Wochenende ein sehr schönes Konzert gegeben. Es war alles in allem rund in einer traumhaften Kirche. Wir hatten an dem Abend etwas Konkurrenz in der Stadt mit Museumsnacht und ich weiß nicht was. Wir hatten jetzt auch nicht so viele Zuschauer. Das Projekt war gesponsert, also wir hatten alle ein festes Honorar. Wir hätten uns gern mehr Zuschauer gewünscht. Aber auch das ist etwas, das wir hatten einfach Spaß und wir haben es genossen und die, die da waren, haben uns sogar dann Standing Ovations gegeben. Der Raum war toll für diese Instrumentenkombination. Und auch das ist etwas, also performe ich dann schlechter nur, weil da jetzt halt, keine Ahnung, nicht 300 Leute sitzen oder so. Und davon, glaube ich, darf man sich frei machen, ne? Weder von einer Summe und natürlich darf ich jede Summe bekommen, aber auch eben, ne, wenn halt viele Leute da sind, finde ich es cool. Wenn nicht so viele da sind, genieße ich es auch.
Ja, und ich finde gerade, was da bei mir angeht, und das ist es ja auch, also nur dieses Zeit gegen Geld-Ding, was in unserer Branche an manchen Stellen funktioniert, aber nicht in allen. Also schon mal gar nicht, wenn man es jetzt auf Konzertebene holt. Auch das habe ich am Wochenende wieder durchdekliniert mit denen, dass man sich halt mal bewusst macht, also mit den Studierenden, wie viel Zeit geht dann effektiv drauf für so ein Konzert von einer Stunde. Und die Menschen, die ins Konzert gehen oder die das bezahlen, vor allem wenn man engagiert wird, sehen halt diese eine Stunde und denken dann, das Honorar ist für diese eine Stunde. Wir alle, die hier zuhören und du und ich, die musizieren auf der Bühne, wissen Bullshit. Ne? Also A, hast du Vorbereitung, du hast Probenzeit, du hast Übezeit, du hast gegebenenfalls noch Admin, also alles mit Kommunikation, du hast Honorarbuchhaltung, Gedönse. Also wenn man das dann mal alles auflistet und sich dann das Honorar anguckt und das durch die Stunden teilt, dann wird es einem manchmal ganz übel. Das ist ein anderer Punkt. Da kann man sich dann wieder fragen, okay, wie kann ich, wenn ich den Preis selber festlegen kann? Manchmal kann man das nicht. Manchmal kriegt man halt eine Anfrage. Da heißt es, wollen Sie hier spielen? Wollen Sie hier singen? Gibt es 1000 Euro? Da kann man sagen, ja oder nein. Man kann dann gegebenenfalls nachverhandeln. Das kann man ja versuchen in manchen Fällen. In manchen Fällen passiert was, in manchen nicht. Aber wenn ich selber den Preis bestimmen kann, dann kann ich mir diese Frage ja stellen, wie viel Zeit habe ich denn wirklich da reingesteckt? Und dasselbe gilt übrigens beim Unterrichten, weil ich genau das auch immer höre. Ich habe ja sogar in meinem Buch ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, weil da steht, 45 Euro für 45 Minuten Unterricht ist aber ein guter Stundenlohn. Und um zu verstehen, dass das nicht nur die 45 Minuten sind, sondern auch da habe ich Vorbereitung, Nachbereitung, auch da habe ich Kommunikation, auch da habe ich, jetzt kommt's, die Expertise. Die Leute checken nicht, Ganz viele checken nicht, dass sie nicht nur die Zeit bezahlen, sondern deine fucking Expertise, dass du überhaupt in der Lage bist, didaktisch so fit zu sein. Und das hat jetzt erstmal gerade nichts damit zu tun, ob ich Pädagogik studiert habe oder nicht. Ich kenne Leute, die haben ein pädagogisches Studium und sind gute Lehrkräfte. Ich kenne auch Leute, die haben das nicht studiert und sind trotzdem sehr gute Lehrkräfte. Die haben eine Expertise, die haben eine gewisse didaktisch-methodische Fähigkeit und jetzt sowas wie du und ich. Wir haben dann auch noch on top Weiterbildungen, sind im Coaching-Bereich tätig, machen Körperarbeit, was auch immer und sind auf einmal so eine ganzheitliche Lehrkraft, die jetzt in Anführungsstrichen, du bringst denen ja nicht nur Singen bei. Und ich bringe meinen Leuten auch nicht nur Flöte oder Klavierspielen bei. Das heißt, man hat so ein All-in-Konzept. Und zu verstehen, dass der Preis, der sich dann bemisst, den ich dann nehme, den du nimmst, den die Hannelore nimmt, die der Martin nimmt, nicht nur die Zeit ist, die sie da bekommen, dieses Zeit gegen Geld, sondern da ist Expertise dahinter und du zahlst den Mehrwert, du zahlst die Transformation am Ende. Du zahlst, deswegen sagen Leute zu dir oder auch zu mir, dein Unterricht ist unbezahlbar. Ich habe schon so oft gehört, ey, dein Unterricht eine Stunde, da habe ich mehr gelernt als in 8 Wochen in der Musikschule. Ja, und deswegen ist der Preis auch weitaus teurer, als wenn du irgendwo zu Hannelore hingehst. Also, oh Gott, den Namen ist schon wieder. Ich will jetzt hier keine Hanneloren bashen, aber das ist der Unterschied. Das ist der Mehrwert. Ja, du bekommst Mehrwert, du bekommst Expertise und das ist eben nicht nur die 60 Minuten, die du da kriegst. Und dasselbe gilt halt, wie du sagst, auf der Bühne, wenn du da so ein großes Honorar bekommst. Also ich weiß ja, von welchem Projekt du sprichst. Ich mir so denke, das solltest du immer kriegen. Wir sollten das alle immer kriegen. Wir sollten alle solche Honorare kriegen, wo man so ein bisschen anfängt so, oh mein Gott, weil das halt eigentlich sollte das Standard sein und nicht oh, das ist jetzt das höchste Honorar, was ich jemals bekommen habe. Weil die Zeit und die Energie, die du da reingeballert hast, und dass du das überhaupt machen kannst, dass du überhaupt, das ist genau das. Es gibt dieses, wie ich glaube, war es Picasso oder war es Van Gogh? Es gibt, glaube ich, diese Geschichte von einem Künstler, der auf der Straße gemalt hat und dann hat er irgendwie, ne, dann wurde er gefragt, ob er was malen kann. Dann hat er das gemalt und dann hat er gesagt, ja, kostet irgendwie 50.000 Euro. Und dann sagt er, was? Da hast du doch jetzt gerade nur 20 Minuten dran gemalt. Und dann sagt er, ja, du zahlst nicht die 20 Minuten, sondern du zahlst die 20 Jahre Erfahrung, dass ich in 20 Minuten das Bild so malen kann. Und that's it. Das ist das bei dir oder bei mir oder bei uns allen. Ich zahle nicht nur die Zeit, die ich da spiele oder unterrichte.
Das Schöne ist halt immer, wenn wir dann auch so eine Schallmauer durchbrochen, wie ich auch letztes Jahr eine durchbrochen habe. Das Witzige ist, die Honorare sind dieses Jahr generell komplett anders. Also da ist dann wirklich auf allen Ebenen was durchgeschossen und es ist wirklich so gut wie was Neues noch. Aber ich habe mich dem halt auch wirklich gestellt, ne? Also ich habe gemerkt, was das mit mir macht, welche Gedanken da hochkommen und so weiter. Und letztendlich, wir haben es ja schon gestriffen, geht es dann doch um diesen Selbstwert. Also nicht Selbstwert, das sage ich auch immer, weil das wird auch manchmal verwechselt. Und ich finde auch, manchmal gibt es auch Coaches, die damit Unfug treiben, weil sie sagen, na ja, wenn noch nicht genügend Geld auf deinem Konto liegt, dann stimmt mit deinem Selbstwert das nicht. Und dann fangen die Leute das an zu verknüpfen. Habe ich ganz früh auch mal gemacht. Und das ist verkehrt. Wir sind alle absolut vollkommen, wie wir sind. Aber natürlich zeigt uns auch der Geldzustrom, wie wir so mit dem Leben klarkommen. Ne, sind wir bereit, was zu empfangen? Halten wir es überhaupt für möglich? Und natürlich kann ich da auch die Decke draufhalten und dann kommt halt nicht so viel rein oder ich hänge, wie wir es ja auch schon in anderen Folgen berührt haben, in irgendwelchen bescheuerten Glaubenssätzen fest. Ne? Sei es, dass ich einen Glaubenssatz habe, ich darf nicht mehr verdienen als mein Vater oder so und dann bleibe ich da halt ewig hängen. Ne? Das ist eine andere Sache. Aber ich will jetzt über den Aspekt von Selbstwert sprechen. Ne? Wie gesagt, wenn dann eine Reaktion kommt, wie du hattest ja auch noch eine andere Sache vor ein paar Wochen, wo ein paar wenige Menschen dann gemeint hätten, das oder das wäre zu teuer. Ne, das muss ich dann auch nehmen können. Ne, weil wenn es mich dann kollabiert und ich denke, oh Gott, das darf ich jetzt nicht machen, ja, dann biete ich es lieber billiger an, dann bin ich gecrashed. Ne? Also kann ich dann auch, wenn ich einen bestimmten Preis finde, das halten. Oder auch, wenn ich mich an der Stelle bewusst entscheide, könnte ja auch mal, will ich gar nicht ausschließen, habe ich jetzt teilweise bei dem, wo ich diese Best Move Workshops angefangen habe, das wollte ich ja erstmal so in Gang bringen. Ich werde die Preise auf Dauer erhöhen, das ist mir ganz klar. Aber da hat sich's trotzdem richtig angefühlt. Auch wenn es Teilnehmerinnen gab, die sagt, Irene, das ist zu billig für das, was die Leute kriegen. Kann ich auch das dann aushalten, dass irgendjemand denkt, wieso nimmt sie das? Aber wenn das vielleicht für mich trotzdem in dem Moment irgendwie ein stimmiger Preis ist, dass ich dazu stehe. Also wie gesagt, egal, ob es in die eine oder in die andere Richtung geht. Und was bei mir ganz lustig ist, das ist aber vor allem bei mir bei Gesangsaufträgen, oft kriege ich, ich weiß nicht, ob das wie so eine Eingebung ist, sehe ich meistens schon eine Zahl. Und wenn das dann genau die Zahl ist, egal ob die logisch ist oder nicht, weiß ich immer, das ist es jetzt. Und dann sage ich auch zu. Und was sagst du dazu mit Selbstwert und wie gehe ich damit um, wenn ich dann womöglich in irgendeiner Form bewertet werde, dass einer sagt, zu billig, zu teuer, zu dies, zu das?
Also ich habe das genau, und das für die, die jetzt das nicht mitbekommen haben, ich habe dazu auch einen Post auf Instagram gemacht, für die, die das sich angucken wollen, aber da wird es noch mehr Content geben. Und genau, ich kriege das nicht mehr oft. Ich habe das eine Zeit lang öfter bekommen, als ich frisch die Preise angehoben hatte auf meinen Webinar. Wir reden jetzt von Online-Produkten, die man sich bei mir jederzeit in meinem Online-Shop kaufen kann. Das heißt, die Flexibilität, jetzt kommt es wieder, die Flexibilität, die mitgezahlt wird. Die Möglichkeit, sich das abends um 22:25 Uhr zu downloaden und sich direkt anzugucken, ohne dass ich persönlich da irgendwie noch was machen muss, kostet mich Geld. Um das einmal deutlich zu machen. Das heißt, die Preise, die ich kalkuliert habe für meinen Online-Shop, sind natürlich andere Preise, wie wenn ich jetzt eine 1-zu-1-Situation habe oder wenn ich Live-Workshops gebe oder so, weil das einfach andere Kostenpunkte sind. Und ich habe vor kurzem, wie du sagst, vor ein paar Wochen eine Nachricht bekommen, weil ich ein Reel gemacht habe, wo ich gesagt habe, wer, ne, Interesse hat an meinem Fingertechnik, war es, glaube ich, Fingertechnik-Webinar, kommentiert Fingertechnik und dann kommentieren die das und dann schicke ich denen den Link und das mache ich. Also, ne, manche buchen, manche kommentieren gar nichts mehr, also die sagen einfach nur Danke. Und dann gab es halt eine, die dann sagte oder die mir dann schrieb, 55 Euro für ein Webinar, ist das dein Ernst? Ich fall vom Stuhl. So. Und vor einem Jahr, na, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren hätte mich das völlig aus den Latschen gekippt. Das hätte mich einmal komplett auf links gedreht. Allein auch dieser Ton. Also, dass jemand das so teuer findet, das hatte ich schon öfter. Aber der Ton, also auch dieses so, hast du Lack gesoffen? Also so. Und ich habe das gelesen und habe ihr erstmal, ich habe kurz geatmet, 3 Runden, und dann habe ich ihr ganz respektvoll, höflich geantwortet. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich genau geantwortet habe. Ich habe ihr auf jeden Fall eine kurze Antwort geschrieben und dann habe ich die Nachricht einfach archiviert. Weil ich dachte mir, die wird sehr wahrscheinlich nichts bei mir kaufen. Ist auch okay. Und danach habe ich aber direkt eine Story auf Instagram gemacht und darauf habe ich Dutzende Nachrichten bekommen, weil ich mir. Also für mich ist das kein Problem mehr, wenn jemand das zu teuer findet. Aber ich weiß, dass meine Studierenden zum Beispiel oder auch jüngere Menschen, die hier zugucken, aus genau diesen Gründen, aus Angst vor diesen Reaktionen, gar nicht erst in einem Preis, sagen wir mal, einen Preis nennen, der für sie eigentlich stimmig wäre, weil sie Angst haben vor solchen Reaktionen. Und dann habe ich das Beispiel angebracht, und das haue ich jetzt hier auch einfach raus. Die Art und Weise, wie zum Teil in unserer Branche mit sowas umgegangen wird, mit zu teuer, und das kommentiert wird, das wäre ungefähr so, wie wenn ich jetzt in einen Parfumladen gehen würde, irgendwo hier in Deutschland. Und da gibt es ja auch alles Mögliche. Da gibt es Parfums, die kosten 15 Euro und da gibt es Parfums, die kosten 350 Euro. So, und das wäre jetzt ungefähr so, wie wenn ich dann da reingehe und mir so ein teures Parfum, so ein Flakon nehme und zum Verkäufer gehe und sage, habt ihr Lack gesoffen? 350 Euro für so ein Flakon mit so ein bisschen Parfum drin? Das zahlt doch niemand. Das ist doch völlig bescheuert. Das macht niemand. Niemand würde auf die Idee kommen, in einem Laden, wo ihm was zu teuer ist, den Verkäufer anzupumpen oder anzubellen. Das macht man nicht. Das macht nie. Aber bei Dienstleisterinnen und Dienstleistern, was wir ja auch sind, nehmen sich manche Menschen plötzlich raus zu kommentieren. Ich habe das auch schon face to face bekommen. Das sei aber schon ganz schön teuer, ne? Sonst hätte ich das ja nicht in meinem Buch geschrieben, das Kapitel. Und ich war so, okay, es ist dir das nicht wert. Die Dienstleistung, die du da bekommst und das Mehrwert etc., ich erkläre das auch nicht mehr. Ist es dir das nicht wert? Okay. Du musst das nicht kaufen, aber du musst mich auch nicht anpumpen. Also das ist nämlich der Punkt und das würde ich gerne hier an der Stelle sagen. Wenn ihr also eine Dienstleistung anbietet, unterrichten oder wenn ihr als Musikerin gebucht werdet und ihr sollt einen Preis nennen und ihr nennt den Preis und ihr bekommt die Rückmeldung, das ist aber sehr teuer. Da haben sie sich aber, also da lassen sie sich aber gut gehen. Also da habe ich schon alles Mögliche gehört. Da wollen sie, die will nur Geld machen. Das habe ich auch schon öfter gehört zu mir. Die will nur Geld machen. Wenn ich ein Typ wäre, würde das niemand in Frage stellen. Aber ich bin eine Frau, also die will ja nur Geld machen. Okay. Ist es dir das nicht wert? Nee. Gut. Dann kauf's nicht. Dann kauf das Scheiß-Parfum nicht. Dann lass aber auch einfach die Menschen in Frieden. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, weil so viele Rückmeldungen kamen, ich bin nicht alleine damit, dass solche Reaktionen kommen oder dass man Angst davor hat. Oder wie du jetzt erlebt hast, dass jemand dann sowas sagt wie, boah, Irene, das ist ja eigentlich viel zu billig. Das ist ja gut gemeint an der Stelle, weil die wollen dir eigentlich sagen, boah, du hast, das wäre, du könntest auch das Doppelte nehmen. Aber in dem Moment denke ich mir auch so, lass mich doch einfach meinen Preis bestimmen. Du entscheidest einfach nur ja oder nein. Und du musst das nicht bewerten. Du musst das nicht irgendwie einordnen. Und auch wenn es nett gemeint ist, lass doch einfach die Leute ihr Ding machen, so. Und deswegen, ich kann das verstehen, dass man Angst vor solchen Reaktionen hat oder Angst vor solchen Kommentaren. Ich würde mittlerweile an der Stelle einfach ganz, ganz nüchtern an die Sache rangehen und sagen, okay, dann kauf's nicht. Dann buch nicht. Ist okay. Da ist die digitale Tür. Du kannst mir weiter folgen und meinen kostenlosen Content hören und so, alles cool. Aber du musst ja nichts kaufen bei mir. Hat ja niemand gesagt, dass ich dich zwinge. Und das ist natürlich eine Mindset-Einstellung, die hatte ich vor 2 Jahren nicht. Und ich meine, das ist bei dir jetzt auch, wie du siehst, du levelst ab und auf einmal zieht das alles nach und du kriegst nur noch so Anfragen, wo du denkst, ne? Und der Witz ist, an dem Tag, das erzähle ich jetzt noch, an dem Tag, wo diese Nachricht kam, haben 4 Leute genau dieses Webinar gebucht. Von, ich glaube, 12 Nachrichten, die ich rausgeschickt habe. Das ist eine hohe Conversion-Rate für mich. Also das war an dem Tag krass. 4 Leute haben gebucht und 8 nicht. Und eine hat halt kommentiert, dass ihr das zu teuer ist. Und die Leute gucken dann immer nur auf die eine blöde Nachricht und nicht auf die 4, die gebucht haben. Und 2 von denen haben mir schon super lange E-Mail geschrieben, wie toll sie es fanden. Ja, wo richtig, was sagst du immer? Welchen Wolf fütter ich?
Genau. Also welches Thema da ja auch mitschwingt, ist, ne, einmal dieses Bewertungsding und wie klar bin ich mit mir selber. Und wenn ich mit mir klar bin, dann juckt mich das irgendwann auch nicht. Oder wenn ich sowieso mich nicht ganz so viel mit diesen Bewertungen beschäftige. Was natürlich auch mit drinsteckt in dem, was du erzählst oder wo wir sprechen, ist auch dieses Nein sagen zu können oder auch diese Absage hinzunehmen und nicht zu denken, oh Gott, wenn der jetzt nicht bucht oder die keinen Gesangsunterricht bei mir nimmt oder was auch immer, es ist aus meinem Portfolio, dann kann ich nichts, dann bin ich zu blöd oder meine Existenz ist gefährdet oder was weiß ich. Und dann gehe ich halt in diesen Loop rein, statt zu sagen, ne, es passt halt nicht. Und es kommt auf jeden Fall was Besseres. Und bei mir war das immer so, dass sich das immer gefügt hat. Ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, da bin ich wahrscheinlich auch eher in der Minderheit. Ich war auch mal im Tonkünstlerverband und da gibt es ja auch diese Verträge, die man da mit seinen Schülern machen kann. Und dass man dann auch irgendein Kündigungsrecht und dann kriegst du noch für so und so viele Monate dein Geld und so weiter. Ich habe so etwas nie gemacht.
Auch nicht.
Weil ich will jemanden, der keinen Unterricht mehr bei mir möchte, warum auch immer. Ich will den gar nicht mehr haben. Und der muss mich auch nicht noch irgendwie 3 Monate durchbezahlen. Ich denke mir,
Nein.
wenn das aus irgendeinem Grund durch ist, geh einfach. Und dann kommen die Leute, die Bock haben. Oder wie gesagt, vielleicht hat sich manchmal verändert sich was im Leben oder die ziehen wohin oder was weiß ich, ne? Also auch das meine ich nicht wertend, aber ich so. Lass mich dann einfach in Ruhe. Und das Zweite ist ja jetzt in meiner Situation, und wir haben uns ja auch schon öfter darüber unterhalten, gäbe es was, was ich jetzt, ne, regelmäßig anbieten könnte. Und ich merke halt, das Singen hat bei mir absolute Priorität. Es läuft gut. Das heißt, ich bin auch dankbar und bin schon seit Jahrzehnten, seit ich halt meine Schüler habe, dankbar, dass die dann auch, wenn ich, keine Ahnung, 4 Wochen oder 6 Wochen auf einer Opernproduktion bin, mir dann auch keinen Stress machen. Und sagen, ja, also die Frau Kurke ist ja jetzt nicht da und so. Also das geht ja jetzt gar nicht, sondern, ne, sie haben keinen Vertrag, sie haben ihr Stundenhonorar und wenn Frau Kurke nicht da ist, ist sie nicht da. Und auch das wird wohlwollend hingenommen. Und was ich auch immer wieder gemerkt habe, ich meine, wir waren halt beide ja auch schon in anderen Coaching-Räumen, die jetzt vielleicht gar nicht so viel mit Musik zu tun haben. Und einer der Coaches, wo ich sehr viel gelernt habe, auch über online, die selber schon sehr hoch skaliert war, sage ich mal, und ein Millionenunternehmen hat. Und die hat immer gesagt, es gibt einen Kunden für jeden Preis. Und das ist so. Und der Witz ist auch, manche Leute, die schon etwas abgelevelter sind, wundert mich dann manchmal auch, die wollen gar nichts Günstiges haben. Also die haben wieder ein ganz anderes Mindset und finden das dann komisch zum Teil. Also auch das geht in alle Richtungen. Ich finde es immer gut, frei zu sein, weil ich möchte nicht etwas nicht buchen oder buchen, weil es zu teuer oder zu billig ist, sondern einfach, weil es mich dahin zieht. Aber auch das schmeiße ich hier mal so in den Raum. Und das Dritte, was du gerade berührt hast mit diesem, na, ob es dann zu teuer ist oder wenn Leute so versuchen, irgendwelche Deals mit mir beim Gesangsunterricht zu machen. Also ich bin da total klar und wenn sie dann nicht kommen, ist mir es auch egal. Und manche kommen dann trotzdem und merken auch, doch, das lohnt sich richtig. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, wenn du selber jemand bist, der so, ich sag, etwas rumknausert und wahrscheinlich ziehst du dann auch nicht die entsprechenden Schüler, Kunden, egal, also in welchem Bereich du auch tätig bist, an. Weil auch das zeigt sich dann auch auf die andere Seite. Und wenn du bereit bist, oder wir es ja auch sind, für einen Unterricht oder für ein Coaching das Geld zu zahlen, das spiegelt sich dann auch wieder bei unseren Schülern, Kunden, Veranstaltern. Oder wenn ich meine eigene, ich habe ja die Singing Future, mir ist es auch sehr wichtig, so gut ich es kann, mit den derzeitigen Möglichkeiten, wir wissen, es sind auch Kürzungen, bla bla, ein gutes Honorar zu zahlen. Und das spiegelt sich dann aber auch wieder, ne? Weil wenn du anfängst rumzuknausern, wo auch immer, dann werden dir das auch deine Geschäftspartner spiegeln.
Ja, und das Problem an der Stelle, und deswegen finde ich die Arbeit im Career Center jetzt, was Sie, Barbara Volkwein und ich jetzt in Düsseldorf machen oder ja auch viele Career Centers in anderen Musikhochschulen machen, so unglaublich wichtig. Weil es ist eine Sache, wenn man noch im Studium ist, ne, da wollten wir ja auch nochmal drauf eingehen, wie das ist, wenn du jetzt so im Studium bist und du fängst schon an zu unterrichten oder fängst an, Konzerte zu spielen. Da ist natürlich dein Lebensstandard, das habe ich mit den Studierenden am Wochenende auch nochmal gehabt, dein Lebensstandard ist geringer, natürlich. Du bist im Studium, du hast weniger Lebenshaltungskosten, du hast weniger Ausgaben, weniger betriebliche Ausgaben, die später irgendwie noch kommen. Und da ist das auch was anderes. Das Problem ist, und das ist etwas, das hast du gerade berührt, viele kommen aus diesem Mindset nicht raus und hängen noch Jahre nach dem Studium in diesen 300-Euro-Mucken und in diesen 30 Euro für 60 Minuten Unterricht-Ding. Und dann krebsen die da so in ihren Dumpingpreisen rum und kommen überhaupt nicht raus und haben selber nicht genug Geld. Und jetzt kommt's, um eine Dienstleistung, wie zum Beispiel den Unterricht bei dir oder bei mir zu bezahlen. Das heißt, in dem Moment, wo ich selber nicht genug Geld habe, um überhaupt so eine Dienstleistung zu bezahlen, weil ja viele von uns wirklich da so unten rumeiern in der, und das meine ich nicht wertend, weil das ist kein, das ist auch strukturell bedingt einfach. Man merkt so richtig, die kommen überhaupt nicht raus aus diesem Existenzminimum am Ende eigentlich. Und wenn du dem dann sagst, verdoppel mal deine Preise, dass dein Nervensystem komplett steil geht, ist jetzt auch keine Überraschung. Weil die könnten ja aktuell in ihrem aktuellen Einnahmen, die sie haben, solche Investitionen für zum Beispiel ein Coaching oder für ein Webinar oder einen Unterricht gar nicht tätigen, weil sie selber die Kohle gar nicht haben. Und dann ist das aber so, die Katze beißt sich in den Schwanz-Ding, weil du kommst irgendwie nicht raus aus diesem Sumpf. Also viele schaffen es ja dann trotzdem, aber man hat so das Gefühl, man ist wie in so einem Treibsand. Und das kann ich total nachvollziehen, weil mir ging es ja auch mal so. Und diesen Step zu machen, zu sagen, okay, ich erhöhe nach und nach meine Preise und schau, was mache ich mit meinem Geld? Und am Ende ist es ja genau das, was wir schon mal hatten in der letzten Folge und jetzt auch in dieser Folge. Jeder Mensch darf frei entscheiden, was er oder sie mit seinem Geld tut und wo er das rein investiert. Sich aber halt auch mal die Frage zu stellen, wo investiere ich denn überhaupt mein Geld so rein? Wo fließt denn das Geld hin, was ich so habe? Was brauche ich überhaupt? Das war auch sehr spannend am Wochenende, als wir das jetzt nochmal hochgerechnet haben, mal so eine Jahres Einkommen zahlt, zu definieren. Das machen so wenig Menschen im selbstständigen Bereich. Also im Festangestellten kriegst du halt dein Nettogehalt und oder dein Brutto, was dann halt bei dir netto landet. Da hast du halt eine Zahl, da, ja, 38.000 Euro brutto im Jahr, da kommt so und so viel raus. Manche machen dann noch eine Nebentätigkeit und gut ist. So. Und dann gibt es aber halt ganz viele Selbstständige, Teilselbstständige und da ist halt die Frage, was willst du denn verdienen? Wie hoch darf es denn sein? Wie hoch darf denn die Summe sein? Oder wie hoch muss sie sein, damit jetzt kommen sich meine Lebenshaltungskosten überhaupt? Und die Zahl, das ist erschreckend für einige gewesen, zu sehen, was sie eigentlich im Jahr brauchen, um nur zu survivalen. Ich sage das immer aus Spaß, ich unterrichte How to Survive as a Musician, in Anführungsstrichen. Aber wir reden nur von Miete, Essen, Fixkosten, die irgendwie so da sind und irgendwie. Ich habe meine Lebenshaltungskosten gedeckt. Und wenn man die Zahl vor Augen hat, und ich mir denke, okay, Steuern, Versicherungen, der ganze Bums, der dann auch noch kommt, das machen sich die meisten ja schon gar nicht bewusst. Und dann ist es so ein, ja, ich gucke dann mal, was da so kommt, und ich gucke mal, was für einen Preis ich nehme, und ich gucke, dass ich schaue dann mal, und ich denke immer so, ja, das kann ja nichts werden, weil nach hinten raus wird es halt irgendwann schwierig, wenn du auf einmal feststellst, scheiße, ich habe gar nicht genug Geld. Und dann kommt vielleicht so eine Irene Kurka um die Ecke und hat ein super Angebot, ein super Webinar oder einen super Kurs, der die total weiterbringen würde. Aber die 100 Euro, die das kostet, oder die 200 Euro, die das kostet, haben die gar nicht. Und das ist dieses Treibsandgefühl, was ich bei ganz vielen sehe und spüre. Und es tut mir auch total leid, aber ich denke mir so, ich kann die Leute auch nicht alle aus ihrem Treibsand rausziehen. Wir können sie nur inspirieren jetzt mit so einem Gespräch wie hier, weil das muss nicht sein. Das ist halt so. Auch das höre ich ganz oft. Ja, in der Musikbranche ist halt kein Geld. Schatzi, wenn ich sehe, was manche Dirigentinnen und Dirigenten als Gäste in Opernhäusern bekommen oder in Bayreuth oder bei den Berliner Philharmonikern, erzähl mir nicht, wir hätten kein Geld in der Kulturbranche. I'm sorry. Das ist vielleicht Kacke verteilt. Das ist ein anderer Punkt. Aber erzähl mir nicht, wir hätten kein Geld in der Kulturbranche. Und auch was das Thema Unterrichten angeht, da sage ich auch immer wieder, wir haben die letzte Amateurstudie, die es gibt, Amateurmusizierstudie. Wir haben 16 Millionen Menschen in Deutschland, die freizeitmäßig Musik machen. 16 Millionen. Und ich glaube, nur knapp 3 davon ungefähr werden an Musikschulen verarztet. Was machen die anderen? Das sind unsere Leute, die ins Konzert gehen. Das sind die Leute, die bei uns Unterricht nehmen, die Workshops buchen, etc. Die Zielgruppe ist da. Die Frage ist nur, ob wir die ansprechen, und die Frage ist auch nur, ob die sich von uns angesprochen fühlen. Ne? Und das ist das, was du ja auch sagst. Wenn ich da ein Angebot rausgebe, ne, wenn du jetzt zum Beispiel ein Webinar machst über Atmung, da ist die Zielgruppe riesig. Da sprichst du ja nicht nur Sängerinnen und Sänger an. Und da können 10 Leute kommen, da könnten 100 Leute kommen. Und dann wird's halt, das ist das, was Leute dann nicht mehr checken. Das ist halt skalierbar, oder du verkaufst Aufzeichnungen, wo ich mir dann denke, ja, das ist doch perfekt. Und dann bist du auch nicht mehr angewiesen, jeden Mist anzunehmen, der da so reinflattert, sondern kannst du, wie du eben sagst, auch Nein sagen. Und sagen, hey, muss ich nicht singen, muss ich nicht spielen für, was habe ich letztens wieder bekommen, 200 Euro für so eine Umrahmung bei so einer Veranstaltung. Ich kann die E-Mail reinbekommen, ich sage, auf gar keinen Fall. Also, nee, ich mache solche Sachen nicht mehr. Habe ich früher gemacht, weil ich jeden Cent gebraucht habe. Und das meine ich mit dem Treibsandgefühl. Das ist dann irgendwann, man denkt, man muss das alles machen. Und dann kommst du überhaupt nicht auf den Quark.
Genau, aber es ist halt manchmal so, je nachdem, wo man im Treibsand noch steckt, dass du halt ohne die Hilfe von jemandem oder eben einem Coach eventuell nicht rauskommst. Und da musst
Genau.
du halt erstmal gucken, kannst du irgendetwas, was vielleicht so ein Coach anbietet, buchen, um dann den nächsten Schritt gehen zu können. Und natürlich kann auch das, was wir hier erzählen, schon inspirieren. Aber das ist halt manchmal, das ist, wie du sagst, da beißt sich die Katze in den Schwanz und du musst halt erstmal irgendwie einen Exit finden und dann kannst du dich auch ableveln mit der Zeit. Und genau, du hast jetzt schon das gestriffen mit der Uni und wenn man da so rauskommt, ich habe darüber auch nachgedacht, aber ich glaube, da bist du mehr dran oder du hast mir auch manchmal so Sachen erzählt oder wenn dich auch Studierende fragen, was soll ich denn nehmen, wenn ich da und da was mache. Ich war immer lange Zeit eine Favoritin oder vielleicht, weil ich das selber so gemacht habe, aber vielleicht ist das heutzutage schon wieder anders. Ich habe eigentlich immer gesagt, wenn man so im Studium ist oder noch recht dicht danach, ich finde es gut, erstmal sehr viel auszuprobieren. Also doch auch, ich habe viel gemacht, egal ob für viel oder wenig Geld, weil ich finde es auch wichtig, das zu tun, was ich tun will, weil das vermehrt sich auch. Das habe ich auch bei manchen Komponisten, die ich sehr gut kenne, die mittlerweile sehr erfolgreich sind. Aber da habe ich das auch immer beobachtet, auch ein Dirigent, der sehr erfolgreich geworden ist. Die haben immer einfach gemacht und am Anfang war es ihnen eigentlich egal, ob jetzt der finanzielle Return schon gestimmt hat. Also so bin ich das auch angegangen. Und dann wurde es halt alles immer mehr und dann konnte ich natürlich immer mehr sortieren oder feintunen oder auch merken, Mensch, das macht mir Spaß, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß. Und dann war das so ein natürliches Wachstum. Und natürlich bin ich im Laufe der Zeit immer wählerischer geworden und ich kann es mir natürlich auch immer mehr leisten oder ich habe halt auch auf Sachen, die mich auf irgendeine Art nicht erfüllen, keinen Bock. Und den einen Spruch, den eine Kollegin von mir immer mitgegeben hat, den ich sehr schön finde und ja auch teile, das sind die sogenannten 3F, Fun, Finance and Fame. Und sie sagte, im Idealfall sind alle drei erfüllt, also ne, das Geld, der Ruhm, der Erfolg und dass du Spaß dabei hast. Es sollten aber immer mindestens zwei erfüllt sein. Und wenn gar nichts vorhanden ist, ist klar, solche Anfragen habe ich auch schon mal bekommen, wo ich dachte, mich interessiert weder die Musik, noch ist es gut bezahlt, noch bringt es mich irgendwo hin, dann lasse ich es. Ne? Ich habe dir aber auch mal erzählt, ich hatte das Glück, weil in meinem Heimatort, wo ich groß geworden bin, hat ein sehr berühmter Wagner-Tenor gelebt, der auch in Bayreuth viel gesungen hat. Und mit dem durfte ich dann auch, weil wir irgendwann in unserer Kirche, die neu gebaut wurde, eine neue Orgel, dann durfte ich mit ihm singen und CD. Der hat nichts bekommen, weil er hat es halt für die Kirche gemacht, obwohl der sonst nur seine sehr hohen Beträge bekommen hat. Und für mich war, das war halt, lief halt voll unter Fame, ne? Also, und ich genieße es auch, immer frei entscheiden zu können. Also auch wenn ich generell das hohe Honorar liebe, aber wenn ich irgendwas unbedingt machen will, möchte ich mich jetzt auch selber nicht hindern. Genau. Wie ist da jetzt so deine Einschätzung, weil du ja eine andere Generation bist und vielleicht jetzt auch noch mal dichter an diesem Übergang dran bist? Was sind so deine Tipps aus der heutigen Warte dafür?
Also natürlich, ich habe das auch gestern nochmal gesagt, es war ganz frisch, gerade am Ende des Seminars so, Erfahrung sammeln, unbedingt, ausprobieren, unbedingt, gucken, wo ist mein Schwerpunkt, was möchte ich besonders gerne machen oder wo bin ich besonders gut drin auch. Ne? Das ist ja zum Beispiel bei dir, ja auch irgendwann hat sich das rauskristallisiert, was so deine Spezialität ist sozusagen. Ne? Wir können als ausgebildete Musikerinnen und Musiker, können wir sehr viel. Ich kann auch, ich kann Barock. Ich kann mit Flöte, Orgel ein komplettes Barockprogramm in die Kirche zimmern. Das mache ich auch total gerne. Ist aber nicht meine Spezialität. Also dann wäre es bei mir eher so Kammermusik, Neumusik. Das wäre, wo jetzt ich zum Beispiel sagen würde, da geht mehr so mein Fokus hin. Aber wenn ich jetzt eine Anfrage kriege für sowas, wo es heißt, können Sie irgendwie mit dem Organisten zusammen Bach, Händel, Telemann spielen? Ja, aber natürlich. Ne? Weil ich habe das ja alles gemacht, ich habe das alles gelernt. Oder wenn mich jetzt jemand anfragt für irgendein Solokonzert mit Mozart, Beinecke, was auch immer, kann ich machen. Ist nicht meine Hauptspezialität, aber ich kann es machen. Und dieses ausprobiert haben in meinem Fall, auch in der Studienzeit, zum Teil unbezahlt, ne, also viele Sachen, die wir ja im Studium schon innerhalb dieser Käseglocke Hochschule ausprobieren, aber auch wenn so die ersten Steps rausgehen, das ist schon fein. Da kann man auch für, wie du sagst, wenn das ein bisschen weniger Gage ist oder vielleicht sogar gar keine oder nur so eine Aufwandsentschädigung, wenn ich merke, boah, das macht mir Freude, das bringt mir Erfahrung jetzt in diesen jungen Jahren und das bringt mir vor allem Netzwerk, super wichtig am Anfang, dass dieses Netzwerken, dass ich Kontakte habe, aber die Finanzen stimmen jetzt vielleicht an der Stelle nicht. Das kann ich bis zum gewissen Grad machen. Auch da versuche ich halt zu sensibilisieren, ab einem gewissen Punkt muss ich da ableveln. Das ist das, was ich zu mir gerade, also was ich über mich gerade sagte. Wenn jetzt solche Anfragen reinkommen, wie du gerade sagst, wo ich sage, habe ich überhaupt keinen Bock zu, das zu machen, also auf die Anfrage, wo ich sage, nee, ist jetzt auch kein krasser Kontakt und es ist finanziell halt einfach unterirdisch, weil ich davon irgendwie die Hälfte zur Seite legen muss für Steuern, Versicherung, Gedönse. Ne? Und dann mache ich das nicht. Und der Punkt ist aber, eine Studentin würde das vielleicht machen oder im Studium hätte ich es auch gemacht, um die Erfahrung mitzunehmen. Und dieses Erfahrungsding, das kann man bis zu einem gewissen Grad ausschlachten und irgendwann ist es aber auch gut. Ich sage immer, der Welpenbonus ist irgendwann weg. Und zwar auf eine gute Art, weil man dann irgendwann sagen kann, okay, ich bin jetzt irgendwie erste 2 Jahre nach dem Studium. Ich habe mich ausprobiert, ich weiß, was ich machen will, ich weiß, wo ich spielen will oder wo ich singen will, wie ich das machen will. Und dann dieses Upgrade zu kriegen und nicht mehr jeden Kram anzunehmen, weil man sagt, ich will aber genau das oder ich möchte das nicht. Ne? Also auch das sich klar zu machen, so, das war bei mir auch. Ich habe mich irgendwann gegen Orchester entschieden. Das war eine Entscheidung. Das war kein, oh, ich bin eh nicht gut genug. Das war eine ganz klare Entscheidung. Und sich dann klar zu machen, was nehme ich an, wo sammle ich vielleicht wieder neue Erfahrungen, und das halt immer wieder in Balance zu halten, aber halt irgendwann nicht mehr dieses, aber sie sammeln doch Erfahrungen und es macht ihnen doch Spaß, als Ausrede dafür zu nehmen, dass es kacke bezahlt ist. Das ist was, wo ich in der Branche halt auch wirklich ganz oft sehe, dass das auch manipulativ bei jungen Menschen eingesetzt wird. Selbst wenn sie schon nicht mehr studieren. Also wenn sie noch, und bei mir ist das auch so, ich habe das auch erlebt. Ich sehe jetzt nicht so aus, wie so alt aus, wie ich bin. Das führt dazu, dass ich bei Auftritten ganz oft irgendwie noch als Studentin eingestuft wurde, auch als ich schon nicht mehr war. Und dann war ich so, nee, nee, ich bin seit 3 Jahren durch mit Studium. Ach so. Ne, wo man dann so richtig gemerkt hat, da wird man da nicht ernst genommen. Und da muss man so richtig hart verhandeln, irgendwie so richtig auf den Tisch hauen und sagen so, nee, also für den Preis mache ich das nicht. Oder, ne, ja, aber Sie sammeln doch Erfahrung. Ich sage, entschuldigen Sie, ich habe 9 Jahre studiert. Wie viel Erfahrung soll ich noch sammeln? Also das sage ich ja irgendwann mal. Das heißt nicht, dass man nicht ausprobieren kann. Das heißt nur, ich muss es dann in dem Moment, wie du sagst, ne, die 3 Fs klar haben, ist das stimmig für mich? Passt das jetzt für mich, für diesen Preis, auch wenn der Preis vielleicht nicht so hoch ist? Oder mache ich vielleicht eine Sache, die sehr gut bezahlt ist, auf die ich eigentlich nicht so viel Bock habe? Aber hey, ne? Dann, es gibt gut Geld. Ne? Das sind so diese, ne? Oder es ist ein mega Netzwerk-Event, wie jetzt mit deinem Tenor damals, ne? Wo man wirklich merkt, Alter, ich habe hier den super krassen Duo-Partner, mit dem ich singe. Ne? Also das ist ja alles so dieses, entscheide ich so ein bisschen individuell und das versuche ich den Studierenden natürlich mitzugeben. So irgendwann ist der Welpenbonus raus. Und dann darf man den auch selber ablegen. Also ich habe das selber erfahren, dieses Gefühl von, ich darf meinen Welpenbonus ablegen. Das ist jetzt auch erst ein paar Jahre her, dass ich das selber abgelegt habe und gesagt habe, ich muss nicht mehr jeden Kram machen. Nein, muss ich nicht tun.
Was ich auch ganz spannend finde, ich meine, wir sind ja auch sehr im Austausch und ich habe auch so ein paar Leute und das ist auch was, was ich sehr empfehle, sich da auch so ein sehr vertrauenswürdiges Netzwerk aufzubauen, wo man auch über bestimmte Sachen wirklich Tacheles reden kann, weil du hast ja auch damit angefangen, dieses Gespräch, ne, über Geld spricht man nicht. Und manchmal hilft es, wenn man einfach Sachen weiß. Und ich hatte vor vielen Jahren, als ich auch noch viel mehr auch in dieser Welt des Oratoriums unterwegs war, wo dann immer in der Regel 4 Solisten, ne, Sopran, Alt, Tenor und Bass, engagiert werden, gesungen. Und habe mich irgendwann mit einer Mezzosopranistin gut verstanden, angefreundet. Und das war richtig cool, weil erstens haben wir uns immer, wenn wir mitbekommen haben, die haben ja noch keinen Sopran, dann hat sie sofort mich vorgeschlagen oder ich habe sie vorgeschlagen. Ach, die haben noch keinen Mezzo, nehmen Sie doch bitte die Frau so und so. Und das Zweite war, wir haben uns oft dann auch über Auftraggeber unterhalten. So, na, was zahlen die denn eigentlich so? Und auch das, ne, das trauen sich viele nicht, weil sie sich dann vielleicht auch wieder was eingestehen müssen oder denken, oh Gott, die Konkurrenz und keine Ahnung, das darf ich jetzt nicht sagen. Aber das war so viel wert. Also wir haben uns die genialsten Sachen zugespielt und auch manchmal wirklich, nee, nee, die zahlen gut, da kannst du ruhig höher gehen oder nee, lass mal lieber das, das ist ein bisschen. Und das würde ich generell auch mehr ermutigen, weil das macht uns stärker, weil alles, was so im Untergrund, sage ich, so brodelt oder spricht man nicht und ach, ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr verdiene oder weniger. Ich habe es tatsächlich auch schon erlebt, fand ich jetzt persönlich nicht in Ordnung, dass ich zum Beispiel in so einem Oratorium gut war. Und ich bin, meistens ist es so, und davon gehe ich auch aus, dass die Solisten gleich bezahlt werden. Aber auch das muss nicht immer der Fall sein. Wie gesagt, ich finde es auch nicht richtig. Aber, also es sei denn, es ist jetzt wirklich, keine Ahnung, irgendeine Opernpartie, wo ganz klar ist, ne, die singt 3 Stunden, die andere singt 10 Minuten. Aber ich fand es jetzt bei manchen dieser Oratorien ist es relativ gleich verteilt und habe ich das nicht verstanden. Aber da müssen sich dann halt auch manche Leute an ihrer Nase anpacken. Also da bin ich ein großer, großer Fan von. Wie gesagt, das geht nicht, vielleicht nicht mit allen Menschen, das ist klar. Aber auch gerade, ne, jetzt zur Kürzung, dann gibt es wieder Änderungen bei irgendwelchen Förderern. Wenn du dich da austauscht oder auch weißt, ah, wie kann man das jetzt vielleicht doch möglich machen? Ah, vielleicht sollte man kooperieren. Also du musst ja irgendwie im Austausch sein, um auch vielleicht auf bestimmte Sachen, die sich irgendwie in unserer Musikwelt tun, reagieren zu können. Oder ich bin eine Freundin davon. Ich habe davon immer viel Gutes mitgenommen. Wie siehst du das?
Ja, ich finde, das mit dem Oratorium habe ich schon von Studierenden gehört, die jetzt im Moment Oratorien singen, dass der Tenor 800 kriegt und die Altistin 500, wo man sich so denkt. What? Ja? Ich finde, den Austausch, der nimmt natürlich an der Stelle auch einfach so ein bisschen dieses Damoklesschwert darunter und dieses Nebelige, was dann manchmal herrscht, ne? Also sich auch dann bei so einem Projekt, gerade wenn man so engagiert wird, mit den Leuten auszutauschen. Ich habe immer das Gefühl, die Projektorganisatoren und Organisatorinnen, in meinem Fall waren es fast immer Männer, aber gut, ich glaube, die rechnen nicht damit, dass sich die Musikschaffenden darüber austauschen, weil das macht ja, man macht es ja nicht, man redet ja nicht drüber. Und das aber halt mal aufzudecken und dann festzustellen, wie kann das sein, dass da unterschiedliche Honorare ausgehandelt wurden, was ist da passiert? Also halt eine Transparenz zu schaffen am Ende. Das ist ja das, was wir dann machen. Oder eben auch, wie du sagst, über Auftraggeber, die vielleicht jetzt nicht beim selben Projekt, aber unterschiedliche Projekte und man sich dann austauscht, so, hey, was hast du da eigentlich bekommen? Um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist denn da drin an Budget? Weil auch da habe ich jetzt am Wochenende wieder Fragen gehabt, so, wo es dann hieß, so, ja, aber wenn ich doch überhaupt nicht weiß, was das Budget ist von denen, sage ich so, ja, aber wenn du keinen Preis nennst, kannst du es nicht rausfinden. Vor allem, wenn die dir halt kein Budget nennen. Das ist natürlich Luxus, wenn sie dir halt die Anfrage schicken und sie halt das Budget nennen und sagen, so, das ist das Budget, was wir haben für Musik, für was auch immer. Dann weiß man halt direkt, mit was habe ich es zu tun. Wenn das aber gar nicht kommt und man ist so ein bisschen lost in space und denkt, ja, okay, was kann ich denn da jetzt eigentlich veranschlagen für das Projekt? Dann ist das natürlich super, wenn man sich austauschen kann. Und das sollten wir auch alle machen miteinander. Also sowohl jetzt über Honorare beim Unterrichten, die man nimmt, oder für Online-Produkte oder für Workshops, dass man da offen drüber redet. Und ich habe aber auch da die Erfahrung gemacht, also das ist super, dass du diese Mezzosopranistin, diese Freundin dann da hattest, dass man sich da offen austauscht, dass dann da aber auch ganz oft bei den anderen Menschen direkt so ein Brett vorm Kopf ist. Also dieses so, boah, nee, darüber kann ich doch jetzt nicht reden. Oder auch in der Zeit, als ich in der Musikschule übrigens unterrichtet habe, das muss man sich auch mal reinziehen, das glauben mir Leute immer nicht. Aber ich habe Vereinbarungen unterschrieben, wo ich eine Verschwiegenheitsklausel drin hatte, dass ich nicht darüber reden darf, was für ein Honorar ich bekomme. Ist übrigens rechtlich nicht sicher, dass man das darf. Das darf man eigentlich so, schon nicht bei einer Honorarvereinbarung. Es ist kein Vertrag, es ist kein Arbeitsvertrag. Wo mir quasi wo ich es unterlassen sollte. Und dann denke ich mir immer so, das macht mich, heute macht mich sowas schon irgendwie skeptisch, weil ich so denke, wenn die das schon reinschreiben, dann klingt das für mich so, als wollten sie halt nicht, dass sich das Kollegium austauscht. Und gerade dann, ne, und dann kam halt in dem Haus, wo ich damals war, halt auch irgendwann raus, es wurden unterschiedliche Honorarsätze gezahlt für unterschiedliche Lehrkräfte. Und wir reden hier nicht von, der eine war Student und der andere war 20 Jahre erfahren. Wir reden nicht von der Art, sondern die haben einfach nachverhandelt. Und ich habe dann da gesessen und gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und das wäre ja nie klar rausgekommen, wie du sagst, wenn man nicht miteinander reden würde. Also dieses Transparenz schaffen, um auch solche Strukturen aufzudecken und zu sagen, hey, da haben wir auch wieder das Thema Gender Pay Gap. Da kommt das zum Teil auch. Da sehen wir es dann, weil viele, viele Frauen, die ich kenne, kommen gar nicht auf die Idee, nachzuziehen und nachzufragen, nachzuverhandeln. Und ich habe zum Beispiel eine Studentin gehabt, die ein Dreivierteljahr bei mir auch in der Beratung war und auch in den Kursen und auch Sängerin und die halt durch meine Begleitung, wenn die mir dann Anfragen geschickt hat und gefragt hat, hey Saskia, was glaubst du, soll ich da nochmal nachfragen? Und ich immer gesagt habe, auf jeden Fall. Und sie hat mir am Ende gesagt, sie hat insgesamt mit all den Anfragen, die sie so bekam, fast 3000 Euro mehr in diesen ganzen Anfragen insgesamt rausgeholt, einfach nur, weil ich ihr gesagt habe, frag nach. Frag nach, ob du extra Fahrtkosten kriegst. Frag nach, ob du für die Vorbereitung der Partie mehr bekommen kannst. Frag nach, ob du die Übernachtungskosten erstattet bekommst. Was auch immer. Also wir reden hier auch von so Posten, die dann so inklusive ins Honorar gepackt werden, wo man sagen kann, Fahrzeit, Fahrtkosten, Übernachtungskosten, kann ich das irgendwie on top kriegen? Oder kann man da noch was machen an dem Preis? Und allein das nachzufragen, nachzuverhandeln, das trauen sich ganz viele schon gar nicht, vor allem Frauen. Das ist halt der Preis, kann ich ja nichts machen. Und dann erzählt mir diese eine Studentin, die Altistin ist, dass sie bei einem Projekt gesungen hat und dann hieß es, der Tenor hat 800 bekommen und sie 500 und sie hat es nicht verstanden. Hat der Tenor gesagt, so, ja, ich habe halt nachgefragt. Und ich dachte mir so, what the? What the? Und wenn du das schon erlebt hast und das passiert immer noch, denke ich mir so, ja krass, das muss man halt wissen oder das muss Frau wissen, dass man nachverhandeln kann in vielen Fällen.
Mit den Fahrtkosten und so, das ist total wichtig, weil das auch manchmal andere Töpfe sind. Also dann haben
Genau.
sie vielleicht den Topf für die Künstlerhonorare und es kann auch sein, dass der, na, je nach Veranstalter auch sagt, nee, der ist jetzt auch ausgeschöpft. Aber manchmal ist es dann tatsächlich so, dass sie sagen, nee, nee, wir haben noch einen Topf für Fahrtkosten, das ist kein Thema. Ich habe sogar schon mal das Umgekehrte erlebt, da hatten die, das war jetzt ein mäßiges Honorar, aber irgendwie hatten die ganz viel Fahrtkosten und hat er gemeint, schreib mir alles mit dem Auto auf und dann, also es gibt manchmal Möglichkeiten, ne? Und natürlich darf man auch ein Gespür dafür haben, ne? Ist der, der jetzt mit mir verhandelt, ist das alles ne, integer und gut und die geben ihr Bestes und das ist halt wirklich das, was sie haben. Diese Situation gibt es ja auch, dass Leute vielleicht mehr zahlen wollen und nicht können. Und auch da darf ich dann für mich reinspüren, ist das für mich trotz allem stimmig? Ne? Ich habe auch manche Auftraggeber, die mich halt einfach sehr regelmäßig buchen. Manchmal haben sie mehr Geld im Topf, manchmal weniger. Aber das ist für mich auch sehr angenehm, weil ich halt in dem Sinn keine Akquise mehr machen muss, ne? Also die melden sich halt regelmäßig. Also auch dort, es gibt so verschiedene Parameter. Und ja, und ich glaube, ich habe, glaube ich, auch mal schon diese Verschwiegenheitsklausel irgendwo drin gehabt, ne? Wie gesagt, man redet ja sowieso nicht mit jedem drüber und
Genau.
selbst wenn mich jetzt jemand wo fragen würde und ne, ich jetzt vielleicht wirklich nichts sagen kann, aber vielleicht kann die Person ja sagen, du, keine Ahnung, mir haben sie Summe X angeboten, ich könnte dann nur sagen, ein bisschen höher kannst du schon gehen. Damit
So zeigen.
habe ich ja auch nichts, ich muss ja nicht jetzt meine Summe nennen oder so, ne? Also es
Genau.
gibt ja trotzdem Wege, Leute zumindest einen Hinweis zu geben, wenn man diesen. Ich meine, das muss natürlich, finde ich, gegenseitig sein. Ne? Also ich will jetzt auch nicht, dass jemand nur von mir die Infos will und selber nichts raus. Und wie gesagt, wenn das dann ist, kann das sehr ja viel Kraft einem auch geben oder so. Und ja, sehr, sehr, sehr schön. Ich gucke jetzt gerade mal, was ich mir noch so für heute mitgebracht habe. Aber ich glaube, wir haben schon ganz viel abgedeckt. Was ich manchmal noch spannend finde, ist, das reiße ich jetzt nur kurz an, weil ich denke, wir sind soweit dann am Schluss unseres Gespräches. Es gibt ja eben die, ne, die Leute, die angestellt sind im Orchester, in der Oper, und dann gibt es eben die freie Szene. Und ich glaube, da gibt es auch noch Unterschiede. Natürlich gibt es auch Leute, die sind angestellt und wollen dann auch, wenn sie irgendwo was machen, ein gutes Honorar, weil sie eben auch das entsprechende Mindset haben und es ist vollkommen in Ordnung. Ich habe es aber auch schon erlebt und da musste ich dann eben als die Freie richtig krass argumentieren, dass man mir dann irgendwie sagte, ja, aber da spielen dann die aus dem Superorchester Tralala und die machen das nur für so und so und das waren krasse Summen und da habe ich nur gesagt, das kann ich nicht, ich bin selbstständig, ich verstehe, dass sie das machen, sie kriegen eine Top-Leistung zu einem super günstigen Preis. Ich bin freischaffend, ich kann das nicht. Und da wünschte ich mir manchmal auch diesen Zusammenhalt, weil es ist natürlich so, dass die Leute, die, egal ob jetzt mit dem Musikunterricht oder mit dem Konzert runtergehen, eigentlich schaden die dem ganzen Markt noch.
Ja, das habe ich auch. Das spreche ich jedes Mal an. Und ich will da eigentlich schon seit Ewigkeiten Social Media Content zu machen. Ich weiß, dass ich mich da voll in die Nesseln setzen werde bei den Kolleginnen und Kollegen, bei den meisten, weil sie das nicht hören wollen. Aber so ist es halt leider. Ich bin ja jetzt auch halb fest angestellt. Das heißt, meine Lebenshaltungskosten decke ich zu 95% nur mit meinem Nettogehalt von meiner Hochschule. Das heißt, alles on top ist, ich sag mal, nice to have. Beziehungsweise ich kann viel machen, ich kann ein bisschen weniger machen, das ist okay, ich kann investieren, ich kann Weiterbildung etc. pp. machen. Die Leute, die voll fest angestellt sind, also Professorinnen, Professoren, im Orchester, in der Oper, in der Institution, whatever it is, die ihr wirklich gutes Nettogehalt, also gerade A-Orchester, A+, Rundfunk, Berliner Phillies etc. pp., die High-End-Orchester oder die High-End-Häuser opermäßig, die Musikhochschulen. Wenn man sich mal die Listen anguckt, was so eine C-Professur noch, wir haben ja mittlerweile W-Professuren, also die sind ein bisschen weniger und werden auch nicht mehr alle verbeamtet, so wie früher, kommt ein bisschen aufs Bundesland an. Wenn man sich mal so eine C3 oder C4-Professur anguckt, was die kriegen, ich gönne es ihnen allen. Ich gönne es ihnen von Herzen. Wenn ich dann höre, was manche Leute dann in der freien Szene machen, weil sie brauchen es ja nicht. Sie sind ja auch faktisch nicht darauf angewiesen, weil sie kriegen ja genug Netto, dass sie ihr Lebensstandard sogar relativ hoch halten können. Und gerade das im Orchesterbereich, ich habe das so oft erlebt, dass ich als Freischaffende dann mit Leuten aus dem Orchester, die angestellt sind, irgendwo mucke. Und für die ist das halt, diese 300, 400 € Mucken ist so, pff, Taschengeld. Davon gehen die shoppen. Weißt du? Oder davon gehen die nett brunchen. So, um es jetzt mal so was zu sagen. Oder davon fahren die in Urlaub. Whatever it is. Und für uns Freischaffende oder Teilselbstständige ist das dann so, Moment mal, aber der Preis ist zu niedrig, wie du gerade sagtest. Und dieser Gap, und beim Unterrichten habe ich das auch schon erlebt, dass mir dann jemand gesagt hat, ja, aber ich hatte Unterricht bei der zweiten Flöte von Orchester XY und die hat auch nur 40 € die Stunde genommen. Ich sage, das ist ja schön. Ja, aber die ist ja auch total gut. Das ist alles schön, aber die ist halt fest angestellt. Die ist nicht angewiesen auf dieses Geld. Ich schon, ich muss davon meine Miete. Ach so. Und das auch den Leuten, die bei uns Dienstleistungen annehmen, das ist einer der Hauptgründe gewesen, wo ich mein Buch geschrieben habe. Um das überhaupt deutlich zu machen, wir haben Leute, die sind fest angestellt, die werden von der Stadt bezahlt, die werden vom Land zum Teil bezahlt in der Hochschule. Das heißt, die bekommen ihr Geld und alles, was die on top machen, ist für die nice to have. Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, wegen meiner Festanstellung zu sagen, ich senke jetzt meine Preise, weil ich brauche es ja nicht mehr. Das würde ich nie machen, weil ich weiß halt aus diesem Mindset als Selbstständige, ich würde meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen die Preise zerschreddern und dafür ein Bewusstsein zu schaffen bei diesen Menschen, die mit uns ja auch studiert haben, die mit uns, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen und ich gönne denen allen von Herzen ihre guten Bruttogehälter, die sie haben. Aber bitte macht doch der freien Szene dann die Preise nicht kaputt, weil ihr sagt, ja, passt schon 30 € für 30, für 60 Minuten. Ne? Und dann denken halt Menschen, die bei den Unterricht haben, ja, aber das sind ja auch Profis. Und die verstehen aber einfach den Unterschied nicht. Dass ich sage, ja, aber die Person ist nicht angewiesen auf das Geld und du und ich in dem Fall schon. Und dass ja selbst Veranstaltende das nicht checken. Ja, das sind ja auch große Künstler und tolle Orchestermusiker. Ja, natürlich sind das tolle Orchestermusikerinnen und Musiker, aber sie sind halt nicht angewiesen auf das Geld. Das ist ein Unterschied. Und das ist ein Problem, das höre ich von ganz vielen aus der freien Szene. Das erleben ganz viele in so Situationen, wenn dann Vollselbstständige auf Vollangestellte treffen. Das ist wie vom Mars zum Neptun gefühlt. Also es ist wirklich so, so wie Aliens manchmal, dass man so denkt, ach so, du bist selbstständig. Ah ja, klar, du musst ja dann noch und so, ne? Und diese ganzen Kosten. Und da siehst du wirklich, wie so von zwei verschiedenen Sternen unterwegs, aber machen dieselbe Musik zusammen. Und da wünsche ich mir auch einfach, wie du sagst, mehr Gemeinschaft, mehr Zuhören einander, weil die Freiheit, die wir in der Selbstständigkeit haben, die haben natürlich Festangestellte an der Stelle auch nicht. Nicht so. Die können halt nicht frei entscheiden, ob sie jetzt die Oper spielen oder nicht. Die kriegen halt den Spielplan und dann heißt es und go for it. Du hast keinen Bock auf die Rolle, ist mir egal. Intendant sagt, du musst. Und das sind ja dann die, ich sag mal, nicht mal Vor- und Nachteile, aber das sind halt die Aspekte, die man halt hat. In der festen Stelle. Und in der freien Szene kannst du halt sagen, nö, mal nicht. Will ich nicht singen, will ich nicht spielen. Kann ich in der festen Stelle im Orchester nicht machen. Nee, Debussy habe ich heute keine Lust. Nee. Können wir nicht machen in der festen Stelle.
Genau, also ich glaube, es ist wichtig, dieses Bewusstsein zu haben über diese Unterschiede und eben, wenn ich dann selbstständig bin, dass ich halt weiß, okay, vielleicht muss ich an anderen Stellen ein bisschen anders argumentieren, weil das kann einem eben begegnen. Und gleichzeitig ist natürlich auch großartig, dass wir beides haben. Aber wir müssen uns halt um vieles auch selber kümmern, ne? So, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Anfang des Gesprächs, ne? Wenn ich halt angestellt bin, dann gibt es halt automatisch irgendwann eben, was weiß ich, inflationsangepasste Erhöhung und so weiter, ne? Oder irgendjemand ist in Verdi und weiß ich nicht. Und wir dürfen uns halt um diese Sachen oder müssen uns selber kümmern, weil ne, die Schüler kommen jetzt vielleicht nicht auf uns zu sagen, ey, es ist ja Inflation, ich zahle dir jetzt irgendwie 10 € mehr im Monat. Nein, das muss ich vielleicht selber erfragen, ne? Und das ist einfach ganz anders. Und gleichzeitig, wie du sagst, finde ich, hat selbstständig sein auch viele sehr, sehr schöne Seiten. Und ja, ich glaube, wir haben wieder, hoffe ich, sehr viel coole Sachen besprochen. Oder möchtest du noch irgendwas sagen, hinzufügen, was ist ein gutes Schlusswort für heute?
Macht euch Gedanken über eure Finanzen. Setzt euch hin, fangt mal an, einen Zettel zu nehmen und fangt mal an, mit Zahlen rumzuspielen. Das ist einfach, ich kann es nur empfehlen, sich mal zu so überlegen, was passiert, wenn ich mal so 5% hochgehe mit meinen Preisen. Egal, was ihr jetzt macht gerade. Sich einfach mal Zahlen aufzuschreiben und zu gucken, wie fühlt sich das an. Go for it. Und ob ihr es dann kommuniziert, ob ihr vielleicht erst in 3 Monaten die Preise anhebt, ist egal. Aber fangt mal an, euch wirklich hinzusetzen und zu sagen, was passiert, wenn ich mal bei allen jetzt 5% hochgehe? Oder 10. Oder in 15, weil Inflation. 15%. Sich das mal durchzurechnen und die Zahl auf dem, wenn man das dann auf dem Blatt sieht. Oh, krass. Was könnte ich mit dem Geld alles machen? Ne? Oder was kann ich vielleicht dann auch mehr zur Seite legen? Oder ich kann mir vielleicht doch irgendwie was investieren in eine Weiterbildung oder in ein Instrument, Equipment, was auch immer, was ich immer dachte, kann ich nicht. Fangt mal an, mit Zahlen rumzuspielen. Ich weiß, es ist, ich bin auch nicht die große Zahlenmaus. Ich hatte jahrelang eine 5 in Mathe. Das war für mich ein Höllenthema, bis ich irgendwann jetzt angefangen habe, daran Freude zu finden, irgendwie das. Ne, das mit Spaß zu machen und vielleicht auch ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu gucken, okay, ne, wie fühlt sich das an? Und einfach mal zu machen und nicht, ja, nee, das war halt schon immer so. Das ist halt, man hat halt immer schon diese Preise genommen und wenn ich das erhöhe, dann kommen die Leute nicht mehr, ist Bullshit. Das ist einer der fiesesten Glaubenssätze. Dann laufen mir die Leute weg. Ja, vielleicht laufen 1 oder 2 Leute weg, hast du aber wieder drin, wenn alle anderen die Preise zahlen. Oder es kommen noch 3 neue, weil sie sagen, klingt spannend. Also nicht irgendwie wie so ein, wie so die ganze Zeit so festzuklammern an diesem Preis und zu denken, ja, das muss halt so. Fangt mal an, rumzuspielen.
Das ist doch ein großartiges Schlusswort. Wir sind froh, dass wir hier, oder wir finden das auch richtig cool, wieder ein Q3 mit euch zusammen. Es wird natürlich auch ein Q4 geben. Und wir haben zwar auch schon Ideen, aber wir sind natürlich auch offen, wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, das müsst ihr unbedingt besprechen, ihr seid genau die Richtigen dafür, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben und wir nehmen eure Anregungen auch sehr gerne auf.
Yes. Dann bis zum nächsten
Tschüss!
Mal. Bye bye.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Liebe deine Musik, liebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.